Die im Podcast besprochenen Finanzprodukte stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Money Train Podcasts. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und neben mir begrüße ich ganz herzlich den Steffen Hertlein. Er ist Redakteur seit 2018 bei Der Aktionär. Schön, dass du auch da bist. Und neben mir sitzt du und vor mir liegt ein Zettel oder besser gesagt mehrere Zettel und kein Kalender. Ein Kalender wäre aber spannend, denn ich glaube, dass bei einigen Marktbeobachtern gerade alle 3 Monate ein besonderes Datum ganz fett markiert ist, und zwar dann, wenn die neuen 13F-Meldungen veröffentlicht werden. Und genau darüber wollen wir sprechen, denn die machen nämlich sichtbar, was sonst eher, ja, ich sag mal, verborgenen passiert, wie zum Beispiel die größten Hedgefonds, Banken und Vermögensverwalter ihre, ja, Milliarden bewegen. Jetzt habe ich aber schon fast ein bisschen zu viel verraten, weil detaillierter wollen wir jetzt drauf eingehen. Und du hast dich ja ganz intensiv mit diesen 13F-Veröffentlichungen beschäftigt. Und erzähl mir doch erstmal ganz grob zusammengefasst, was verbirgt sich denn dahinter? Die sind ja jetzt frisch rausgekommen. Einmal im Quartal, immer für das vorherige Quartal, 45 Tage nach Quartalsende. Ja, für was steht 13F? Was verbirgt sich dahinter? Und ich glaube, es geht um große Summen.
Genau, Nadine, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass wir heute darüber sprechen, weil wir beschäftigen uns tatsächlich jedes Quartal schon seit mehreren Jahren jetzt mit dem Thema 13F. Und das hat seinen Ursprung in den USA, wie so viele Sachen auch, die Märkte bewegen. Und das ist schon seit den 1930er Jahren im Gesetz verankert gewesen, dass es Offenlegungspflichten gibt. Aber seit 1975 sind diese Gesetze jetzt auch so umgesetzt, dass große Hedgefonds und alle institutionellen Anleger, wie du schon gesagt hast, die gewisse Kriterien erfüllen, einmal im Quartal offenlegen müssen, was sie im Vorquartal gekauft und verkauft haben. Das hat so ein paar Einschränkungen, da kann ich jetzt ein bisschen was dazu erzählen. Zum Beispiel sind davon nur US-Aktien betroffen, das heißt alle institutionellen Anleger, die mehr als 100 Millionen Dollar an verwaltetem Vermögen in US-Werte haben, also nicht nur Aktien, sondern auch ETFs, Wandelanleihen und Fonds, die müssen dann diese Transaktionen in den 13F-Formularen offenlegen. Also die füllen dann eben Formulare aus, wo dann die Positionen dargelegt werden. Das hat einfach eine Transparenz zur Folge, weswegen es eben auch diese Formulare gibt, weil der Kongress 1975 beschlossen hat, dass die Hedgefonds nicht hinter verschlossener Tür nur agieren sollen und keiner weiß am Ende, was da gemacht wurde, sondern dann wurde beschlossen, das muss offengelegt werden, wenn man mehr als 100 Millionen Dollar verwaltet. Die Sachen, die ich jetzt genannt habe, haben im Gegensatz dann noch eine Folge, was eben nicht veröffentlicht wird, sind Cashbestände. Also man weiß nicht, wie viel Geld haben, die noch auf der hohen Kante liegen, weil eben nur das investierte Vermögen offengelegt werden muss. Es werden keine ausländischen Aktien offengelegt, also nur US-börsennotierte Werte werden offengelegt, keine europäischen, keine asiatischen Aktien. Und es werden nur Long-Positionen, also nur welche, die eben zum Kauf empfehlen und keine Short-Positionen veröffentlicht in den 13F-Formularen.
Jetzt hast du ja gerade schon von 100 Millionen jetzt erzählt, also eine sehr, sehr große Zahl, weswegen es dann diese Veröffentlichungspflicht gibt. Und es ist ja wirklich ein konkreter Einblick in, ich würde jetzt mal sagen, normalerweise ganz geheime Dokumente, die da veröffentlicht werden. Jetzt haben wir diese riesengroße Zahl, aber die wird ja immer noch größer. Um welche Summen geht es denn da insgesamt? Kann man das so grob sagen?
Naja, ich habe jetzt keine Gesamtsumme von dem gesamten Volumen, aber es sind sicherlich auch häufiger Milliardenbeträge, die uns dort begegnen. Jetzt, wir schauen ja mehr auf die Aktienwelt, aber gerade in großen Fonds und ETFs sind dann auch regelmäßig mal quartalsweise Investitionen oder eben auch Abflüsse im mehrstelligen Milliardenbereich oder eben werden ja auch die Gesamtpositionen offengelegt, die dann auch mal hunderte Milliarden umfassen. Jetzt nicht in der Bewegung, aber eben in der kompletten Positionsgröße, die dann auch aufgezeigt wird. Und da hat man natürlich einen exklusiven Einblick, den man jetzt sonst oft nicht so bekommt. Klar, bei manchen Fonds kann man jetzt die Volumina sehen und bei ETFs, wie viel ist da investiert. Aber dann wirklich zu sehen, wie manche Häuser, die sonst die Türen eher verschlossen halten, wie die agieren, auch einen Einblick in das Investmentverhalten zu bekommen. Und ich denke, das Interessanteste ist für Anleger, wohin gehen denn die Trends? Weil viele sehen ja dann Sektoren ähnlich, viele der Großen, die die Märkte beobachten und wechseln dann innerhalb eines Quartals in einen Sektor, der gerade besonders spannend wird. Und diesen Einblick bekommt man dann zwar verspätet durch die verzögerte Meldepflicht, aber man bekommt ihn so als Privatanleger eben auch durch diese Filings. Ja.
Welche aktuellen Entwicklungen du schon entdeckt hast, darauf gehen wir später ein. Jetzt erstmal noch ganz konkret, du hast ja vorhin schon gesagt, wer diese Berichte abgeben muss, um es vielleicht besser greifbarer zu machen. Gibt es da Namen? Also wen kann man sich da vorstellen? Wer ist dann davon, ja, betroffen?
Ja, also ich meine, die größten Namen, die man so kennt, sind wahrscheinlich Warren Buffett und vielleicht noch Ray Dalio, wobei der Letztere hat sich jetzt eher zurückgezogen. Es geht natürlich dann nicht um die Person selbst, sondern eher um die Unternehmen, die dahinter stehen, also Berkshire Hathaway, wobei Warren Buffett ja jetzt zum Ende des letzten Jahres sein aktives Amt zumindest niedergelegt hat. Aber die großen Namen, die man eben kennt, die großen Investoren, die müssen alle die Bücher aufmachen. Und ja, wie gesagt, also man kann jetzt viele Namen nennen, aber das sind mal so die zwei wahrscheinlich bekanntesten unter den Namen.
Und da gibt es dann die Einblicke. Ich glaube 1945, seit dahin gibt es ja die 13F. Wie sieht es
45.
75? Was habe ich jetzt gerade gesagt?
45.
Habe ich 45 gesagt? Nein, da habe ich anders gedacht, als ich
Anderes richtiges
gesprochen
Datum,
habe.
ja.
1975 gibt es das Jahr. Was war denn das Ziel des Ganzen dahinter?
Na, das Ziel war damals, dass der damals steigende Einfluss von Hedgefonds, also es wurde immer mehr über Hedgefonds in den Märkten investiert und es war eben für alle, die nicht drin waren, ersichtlich, was da gekauft und investiert wurde. Also die Märkte haben sich bewegt, also große Summen bewegen schließlich auch die Märkte. Und ja, da hat eben die Transparenz gefehlt. Und deswegen hat der US-Kongress dann beschlossen, dass das offengelegt werden muss. Immer zum spätestens 45. Tag nach Ablauf eines Quartals.
Wie kann man sich das ganz konkret vorstellen, wenn man sich das jetzt aufmacht? Du hast ja da schon einen Blick drauf geworfen, mehrfach.
Ja, also wenn man jetzt einfach über eine Websuche auf die Seite von der SEC, von der Börsenaufsicht aus den USA im Prinzip, wenn man die Seite aufruft, findet man auch diese 13F-Formulare. Das kann man sich eigentlich vorstellen wie eine große Tabelle. Da ist nicht viel Schnickschnack dabei. Da steht dann eine Identifikationsnummer für jede Aktie. Da steht der Name oder halt für das Produkt. Das sind ja nicht nur Aktien, für das Produkt, für den ETF, was auch immer. Und dann steht eben dabei, wie viele Stücke hat die Firma gehalten, wie viele Stücke hat sie zugekauft oder verkauft und welchen Wert hat die Position. Und das ist einfach eine lange Liste für jeden, der eben diese Meldung gemacht hat. Und wer aber einen Überblick möchte über alles, was gemeldet wurde, muss natürlich für jeden, der etwas gemeldet hat, diese Daten auswerten. Und das ist eine ganz schöne Menge an Datensätzen.
Welche Strategie du da verfährst, darauf gehen wir später noch ein, aber jetzt erstmal ganz konkret. Was sagen denn diese Berichte aus? Ist es vielleicht auch eine Art Frühwarnsystem? Zeigt es so ein bisschen, ja, strategische Richtungswechsel, vielleicht auch sogar schon Monate im Voraus, bis vor so einem ganzen Markt dann sichtbar wird? Also speziell auch im Hinblick auf potenzielle Anleger.
Also ich denke, das ist vielleicht weniger ein Frühwarnsystem, weil dafür sind die Märkte heute einfach schon zu schnelllebig. Die Trends zeigen sich schon in den Quartalen wahrscheinlich an manchen Punkten, aber man sieht eben, wohin das große Geld so den Fokus legt. Wir haben am Anfang, als wir damit angefangen haben, jetzt in der Zeit von KI, war KI jetzt schon immer ein dominantes Thema. Also gerade im Bereich Software, was eben letztes Jahr und vorletztes Jahr total dominiert hat. Dazwischen gibt es dann eben noch, dann, dass der Fokus sich ein bisschen verschiebt. Da komme ich auch gleich nochmal dazu, wie es aktuell aussieht. Aber man sieht dann, dass mal mehr der Fokus auf Mining-Aktien gelegt wird, dass der Kryptosektor mal stärker beleuchtet wird, der jetzt dann wahrscheinlich eher wieder im abnehmenden Ast ist, weil wir seit Oktober eher einen sehr schlechten Kryptomarkt haben. Aber so kann man eben dann beobachten in den Daten, wie sich so die Geldmengen verschieben. Und es ist dann eher weniger eben eine Vorhersage, aber gibt einem selbst die Möglichkeit, seinen Anlageschwerpunkt, den man vielleicht neu legen will, zu verschieben mit dem, wie es eben die Großen machen. Weil für mich ist es auch immer logisch, wenn jemand wie Warren Buffett oder eben die Firmen dahinter, die haben eine Manpower, die sich mit den Firmen beschäftigen, die investieren ja nicht in irgendwas und in der Regel investieren sie auch längerfristig. Das heißt, man kann weder erwarten, dass sie an einem Tag eine Position aufbauen oder in einer Woche oder in einem Monat, noch dass sie sie genauso schnell wieder abbauen, ohne eine Aktie, auch wenn sie ein bisschen größer ist, stark zu bewegen. Und deswegen ist es für mich auch so eine langfristige Wette. Die machen ihre Analysen, die investieren in Dinge, in Unternehmen, die solide sind, an die sie glauben. Und ja, diese Einblicke zu bekommen und diesen Weg mitzugehen, finde ich, ist eigentlich eine sinnvolle Entscheidung. Oft, wenn ich jetzt selber hinter der Aktie stehe und ich die Aktie sowieso gut fand, kann es halt eine Bestätigung sein für meine eigene Meinung oder sie kann mir vielleicht einen neuen Blickwinkel auf einen Markt geben, den ich vorher anders gesehen habe.
Aber es ist, glaube ich, schon wichtig, das dann auch einzuordnen, was natürlich auch ja, Begrenzungen gibt bei 13F. Du hast es vorhin schon gesagt, wegen Zeitpunkt beispielsweise, aber auch, weil ja nur in Anführungsstrichen Long-Positionen da
Ja,
veröffentlicht werden.
natürlich. Also der Zeitpunkt ist mal so das eine. Man ist natürlich nicht vor dem Trend da, weil man ja eher dann mitgeht. Aber in einem längerfristigen Investment ist es vielleicht eher gut, was Solides auszuwählen, als direkt vor einem neuen Hype einzusteigen. Weil das ist ja selten realistisch, dass man das vor der Kurve erwischt. Da gehört schon eine Portion Glück dazu dann.
Erkennt man denn bei der Durchsicht aller Zahlen auch so ein bisschen unterschiedliche Investorentypen heraus? Fällt dir da sowas auf? Sieht man da so Unterschiede in der Strategie oder vielleicht auch, wie groß da das Risiko ist, auf das gesetzt wird?
Sicherlich. Also wobei man muss das natürlich auch ein bisschen wieder so ein bisschen Henne-Ei. Man kennt ja eigentlich die großen Investmenthäuser und ihre Anlagestrategien. Also gerade bekannte Fondsmanager haben so die werden bekannt, weil sie auf eine bestimmte Art und Weise handeln und diese Philosophien werden dann in den Häusern normalerweise auch gelebt und das spiegelt sich natürlich in den Daten auch wieder. Ne? Deswegen ist es eher eine Bestätigung dessen, wie sich die Häuser sowieso zeigen, als eine Überraschung meistens.
Du hast vorhin schon so erzählt, dass es so auch ein bisschen Einblick in die aktuelle Marktlage ja gibt. Gab es da so ein paar signifikante Punkte, die du jetzt in Erinnerung hast, so deutliche Trends, die da vielleicht speziell jetzt erstmal durch diese Berichte bekannt geworden sind und dann größer geworden sind? Buffett beispielsweise oder durch
Ja gut,
Buffett oder ähnliches?
bei Warren Buffett ist es auch immer so ein bisschen, der hat auch öfter mal einfach in das investiert, was er mochte, ja, sei es Domino's Pizza, sei es Pepsi. Aber tatsächlich ist mir dadurch erstmal bewusst geworden, wie große Geldmengen eigentlich in so Bereiche wie KI fließen. Also klar weiß man, das ist ein Trendthema, es ist ein Hype-Thema. Und man erfährt auch so, wenn man die Märkte oder die Nachrichten beobachtet, wie viele Milliarden und gar Billionen Dollar in diesem Markt stecken. Aber wenn man dann die Zahlen sieht, wie viel da quartalsweise umgeschichtet wird in eine Branche, dann ist es schon beeindruckend, ja.
Wenn wir jetzt auf die aktuelle Marktlage blicken, warum ist gerade die vielleicht jetzt gerade besonders passend, in Anführungsstrichen, jetzt sich an die 13F zu orientieren? Welche Hilfestellung könnte die denn da geben?
Ja, also jetzt reden wir ja über die Zahlen, die jetzt erschienen sind für das letzte Quartal 2025. Und was ist im letzten Quartal 2025 geschehen? Wir haben einen sehr schwachen Kryptomarkt erlebt. Wir haben einen sehr, sehr starken Rohstoff, also gerade bei Silber und Gold, einen sehr starken Anstieg erlebt. Das heißt, da würde ich jetzt auch erwarten, dass es da einige Verschiebungen in der Hinsicht gab. Und bei KI haben wir jetzt ein bisschen schon einen Einblick bekommen. Da gab es tatsächlich so einen leichten Wandel eher weg von dieser Software-Fantasie. Also was heißt weg? Es ist eine Schwerpunktverschiebung. Es ist weniger der Fokus so ganz auf der Software wie oder so nur auf Nvidia oder AMD, aber vielmehr hin zu den, ich sage jetzt mal, Zulieferern. Das ist eher so weitergefasst. Also die Chip-Hersteller, also Nvidia und so weiter, die brauchen wiederum Halbleiter, die brauchen Technologien und da gibt es oft eben auch Engstellen, die nur gewisse Unternehmen bedienen können. Und dieser Schwerpunkt ist jetzt in den Zahlen zum Beispiel deutlicher als sonst. Also diese Zulieferer von den großen Chip-Herstellern für die KI, die haben auf jeden Fall zugenommen. Mich würde es jetzt auch nicht wundern, wenn im Infrastrukturbereich da viel passiert ist, weil der Energiebedarf auch in den letzten Monaten ein großes Thema war. Vielleicht auch im Rohstoffbereich, weil am Ende sind es alles Kupferleitungen, seien es die Stromkabel, seien es teilweise auch die Datenkabel. Auch da könnte ich mir vorstellen, dass es noch einen Schwerpunktwechsel gab, wenn ich den jetzt auch noch nicht gesehen habe, weil die Daten sind noch relativ frisch. Dadurch, dass die meisten ja auf die letzte Minute veröffentlichen, um nicht,
Sich in den Büchern zu früh schauen zu
ja,
lassen.
genau. Und vielleicht auch so ein bisschen, weil es nicht ihre höchste Priorität ist, ihre Transparenzpflicht jetzt vorzuerfüllen.
Und allen zu zeigen, in was sie
Genau.
genau investiert haben und wo sie was verändern.
Ja. Richtig. Also wie gesagt, das Thema mit KI hat sich so ein bisschen gewandelt auf da, wo es im Moment am nötigsten ist, weil ich glaube, die Fantasie, dass vieles jetzt schon durch KI gewandelt wurde im Softwarebereich, die ist so ein bisschen, ich will nicht sagen verflogen, weil es gibt auch Dinge, die einfach schon gut funktionieren mit KI, aber vieles im Moment auf den Ausbau der Infrastruktur, neue Rechenzentren. Dass man merkt, beim Speicher werden langsam die Kapazitäten knapp und man braucht mehr Nachschub, wo dann eher die Produktion im Vordergrund steht von den Rechenzentren und von den Chips, als im Moment die Anwendung.
Jetzt hast du ja schon mehrere dieser Berichte gesehen, auch schon über einige Zeit hinweg. Hat man da auch grundsätzlich gesehen, ob wie das Risikoverhalten ist, ob gerade eher Bullen, eher Bärenmarkt angesagt ist? Gibt es darüber auch Aufschluss und kann man so ein bisschen auch für den aktuellen Bericht 13F was dazu schon sagen?
Da würden natürlich jetzt Short-Positionen noch helfen. Wenn man jetzt nur sieht, wo zugekauft wird, also man sieht ja nicht nur, wo zugekauft wird, aber man sieht ja nicht die Skepsis in der Anlage, habe ich tatsächlich jetzt auch nicht so im Blick. Also man könnte aus den Daten sicherlich auch rauslesen, wie so der Gesamtfluss ist, ob eher mehr abfließt als zufließt, um daraus zu schließen, dass entweder mehr Barbestände aufgebaut werden. Aber das könnte auch trügerisch sein, weil es könnte ja auch mehr in die asiatischen Märkte fließen, weil zum Beispiel der japanische Markt im Moment sehr stark ist, oder in europäische Märkte, wobei das wahrscheinlich eher unwahrscheinlich ist, weil der US-Markt trotzdem sehr dominiert. Aber es wäre halt dann nicht auszuschließen. Nur weil da Geld wegfließt, heißt es nicht, dass es in Short-Positionen fließt oder in Cash. Es könnte auch einfach anderweitig umverteilt werden.
Aber dennoch gibt 13F ganz viele Rückschlüsse und Aufschlüsse und vielleicht auch Indikatoren, Hilfestellungen für Anleger. Und damit habt ihr euch beschäftigt, ganz konkret du zusammen mit dem Kollegen Golo Kirchhoff. Und ihr habt eine Strategie entwickelt, die Daten auszuwerten. Vielleicht magst du mal dazu ein bisschen was
Ja.
erzählen, weil sie eine riesen Datenmenge ist.
Genau.
Ganz, ganz viele ja,
Ja.
Zahlen, Summen, Namen. Wie geht ihr da vor?
Genau, also am Anfang ist alles erstmal viel Fleiß, würde ich sagen. Die Daten müssen alle gesammelt werden. Es sind in der Regel zwischen 15.000 und 30.000 Einträge, die wir da anschauen. Dieses Mal sind es tatsächlich 30.000, was schon ziemlich viele sind für das, was wir in der Vergangenheit hatten. Das machen wir natürlich nicht händisch, das machen wir dann computergestützt, werden die Daten dann zusammengefasst und vorausgewertet, wo wir dann eben sehen können, wo gab es besonders große Bewegungen. Das ist meistens bei den großen ETFs und Fonds. Deswegen muss man da natürlich auch ein bisschen aussortieren. Wir legen ja nur den Fokus auf die Aktien. Und dann machen wir eine Vorauswahl, wo gab es die großen Bewegungen. Und dann schrumpfen wir diese Zahl von 30.000 erstmal immer auf 1.000 Werte runter. Und diese 1.000 Werte, da suchen wir dann die 50 Werte, die wir für eine tiefere Analyse in Betracht ziehen. Jeder dieser Werte wird dann fundamental und vom Chart her eben bewertet von uns. Und ja, dann landet er eben am Ende, wird es eben zu Papier gebracht und das veröffentlichen wir dann einmal im Quartal.
Das ist dann ein Börsenbrief.
Genau.
Für wen ist der vielleicht besonders interessant?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich finde, der Dienst ist interessant für jeden, der sich mit dem, der, der, der diese, ja, ich sag mal, diese Story von den 13F-Formularen genauso faszinierend findet, wie wir das jetzt vorgestellt haben, dass man einen exklusiven Einblick bekommt, aber niemand hat wirklich die Zeit, 30.000 Einträge sich anzusehen, sondern man braucht eigentlich eher eine fundierte Auswahl von Kandidaten, die man dann in der Tiefe betrachten kann, um dann eben für sich selbst eine Entscheidung zu treffen, wo man vielleicht die Story gut findet, wo man den Trend sieht und wo man langfristig dann auch mit einsteigen kann. Wir haben auch für 10 Top-Werte, also wir suchen dann auch immer 10 Top-Werte aus, die mit einem Optionsschein noch verfolgt werden, in dem wir halt besonders viel Potenzial sehen. Und ich finde, eigentlich ist es so ein Allround-Thema. Es wird wahrscheinlich verschiedene Sichtweisen auf das Thema geben. Manche finden einfach den Einblick interessant, andere suchen tatsächlich Investmentideen oder eine Bestätigung für das, was sie sowieso vermutet haben. Das ist wahrscheinlich ganz unterschiedlich angesiedelt, das Interesse an 13F. Aber man sieht es jedes Quartal, dass viele Augen drauf schauen. Gerade heute wieder geht es rauf und runter bei CNBC, wer hat wo zugekauft und verkauft. Das ist um dieses Datum auch viel in den Börsen. Medien das Thema.
Hand aufs Herz, hattest du das Datum auch im Kalender stehen? Wie vermutlich einige, oder hat man das irgendwann so im Blut schon fast und weiß, ah, jetzt ist es wieder soweit, 3 Monate sind rum, jetzt müssten sie wiederkommen?
Naja, also bei uns, es steht natürlich im Kalender, es muss natürlich auch bei der Urlaubsplanung, bei allem mit berücksichtigt werden, aber normalerweise geht es bei uns schon mindestens einen Monat vorher los, weil wir natürlich außenrum um so eine, auch ist ja auch ein, ist ja auch, man kriegt ja auch ein physisches Heft, das auch produziert werden muss, und da sind natürlich ganz, ganz viele Personen beteiligt, die in der Planung schon mindestens 4 Wochen vorher berücksichtigt werden müssen. Und deswegen, ja, es dreht sich vieles um 13F bei uns.
Dann danke schon mal für das Gespräch, für die sehr spannenden Einblicke.
Ja, dir auch. Vielen Dank.
Danke, das war Steffen Hertlein, Redakteur hier bei der Aktionär. Und das war der Money Train Podcast. Schön, dass Sie mit dabei waren. Und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder mit dabei sind künftig.